SWR 2 Wissen.
Es war dann so, dass ich im Geschichtsunterricht in der 10. Klasse, wo ich mich dann auch schon immer mehr positioniert habe, wo dann auch ein Vortrag war von den jüdischen Überlebenden, den habe ich auch ganz eklige Fragen gestellt. Also solche Sachen, wo er sein Geld herbezieht, ob seine Familie reich war. Also man hat diese antisemitische Haltung, dieses Bild der raffgierige Jude, also hatte ich da auch schon Intus.
Zwischen Verbot und Verständnis. Vom Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen. Eine Sendung von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.
Also ich war ja auf der Waldorfschule die ersten 8 Jahre und wo ich 13 war, in der 7., 8. Klasse, also ging es los, auch in der Waldorfschule, da war sie auch nicht verschont, dass die ersten Subkulturen in die Klassen kamen, das heißt Punks, Skinheads und es wurden halt die ersten Kassetten ausgetauscht aus den Pausenhöfen, mehrmals kopiert, teilweise konnte man gar nicht mehr die Texte verstehen.
Gabriel Landgraf spricht die rechtsextreme Musik an. Bands, die Störkraft heißen, Werwolf oder Endstufe. Texte, die Ausländerhass schüren oder die Wehrmacht glorifizieren. Auf Gleichgesinnte stößt der damals 13-Jährige bei den Fußballspielen eines Bundesligisten. Hooligans, Skinheads, Neonazis.
Das wurde dort auch in diesen Fangesängen ganz offen auch Sieg Heil mit eingebaut, also der Hitler groß wurde gezeigt. Und ich habe mich dort auf eine Art und Weise geborgen gefühlt.
Geborgenheit in der Gruppe, Provokation nach außen. Das fand ich damals super, sagt der Aussteiger Landgraf heute. Die Waldorfschule muss er verlassen, weil er Bomberjacke trägt und rechtsextremes Gedankengut äußert. Gabriel Landgraf wechselt in die 8. Klasse einer staatlichen Realschule.
Ich habe immer mehr mich dann aus dieser Mitläuferrolle herausbegeben, wollte mich selber halt auch so ein bisschen schulen. Das heißt, ich habe mir Broschüren oder so kleine Bücher geschafft halt von teilweise organisierten Nazis. Ja, zum Beispiel zum Thema Holocaust. Also da gab es so, ich kann mich erinnern, da gab es so mathematische Beispiele, wo man halt belegen kann, in Anführungsstrichen, dass 6 Millionen Menschen nicht vergast werden könnten.
Seine kruden Theorien und provokanten Fragen verbreitet der Schüler vor allem im Geschichtsunterricht. Die Reaktion darauf? Aus seiner heutigen Sicht enttäuschend, findet Landgraf.
Dass ich aus dem Unterricht dann verwiesen wurde, aus dem Geschichtsunterricht, aber halt diese Fragen, die blieben stehen, das ist meine Kritik immer daran im Nachhinein, dass sich damit nicht auseinandergesetzt wurde, sondern nur dieses Entfernen. Nicht wahrhaben wollen, nicht gegenargumentieren, sondern es blieb einfach so stehen. Für die anderen Mitschüler und für mich vor allen Dingen.
Die Schule kontaktiert Landgrafs Mutter. Die tut das Ganze als pubertäre Phase ab. Eine Phase, die immerhin 15 Jahre anhält, wie der Aussteiger heute ironisch bemerkt.
Ich habe halt auch angefangen, damit Zitaten zu agieren, habe da rausgeschrieben Zitate und habe mich halt immer mehr damit beschäftigt und habe auch begonnen, mich aus dieser Mitläuferrolle herauszubegeben, würde ich schon sagen, und war ja mit 18 schon jemand, der sehr überzeugt war, auch vom Nationalsozialismus.
Junge Erwachsene mit einem gefestigten, rechtsextremen Weltbild sind mit pädagogischen Angeboten und Bildungskonzepten gegen rechts kaum noch zu erreichen, so Albert Scher, Professor für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Wenn Sie sich vorstellen, einen jungen Erwachsenen, sagen wir mit 18 bis 20 Jahren, der eine verfestigte politische Überzeugung hat, entsprechende Zugehörigkeiten zu Freundeskreisen oder gar zu Organisationen. Da wissen Sie aus der Alltagserfahrung schon raus, niemand lässt sich durch Argumente in so einem Stadium seiner Persönlichkeitsentwicklung von grundsätzlichen Standpunkten abbringen.
Jüngere Schüler und Schülerinnen dagegen verfügen noch nicht über so verfestigte Einstellungen, auch wenn sie sich fremdenfeindlich oder rechtsextremistisch äußern. Kurt Möller, Professor für Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen.
Wenn es so ist, dass da 11-, 12-, 13-Jährige schon dabei sind, also die sogenannten Babyskins, dann können Sie auch davon ausgehen, dass die noch nicht ideologisch durchstrukturiert sind, sondern die sind sozusagen mentalitär rechts gestimmt. Sie können sich auch vorstellen, dass bei einer 18- bis 21-jährigen Dumpfbacke, die schon seit 5 Jahren in dieser Szenerie sich bewegt und nirgendwo anders sich bewegt, weniger pädagogische Chancen hat, vielleicht auch gar keine mehr, als bei dem 12-, 13-Jährigen, der gerade mal angefixt ist. Von daher gilt es, präventiv, rechtzeitig, biografisch früh, lebensweltorientiert, pädagogisch einzugreifen.
Allerdings, auch darüber sind sich die Experten weitgehend einig. Das bloße Argumentieren mit Zahlen und Fakten reicht nicht. Geht es doch um ganz grundsätzliche Fragen. Albert Scher.
Wie begreifen Menschen ihre Zugehörigkeit? Was bedeutet für sie nationale Identität? Welchen Stellenwert haben religiöse Überzeugungen? Was heißt für sie Heimat? Und der klassische Weg sozusagen, wir kommen mit Zahlen und Fakten. der Lehrer in der Schule quasi bringt dem Schüler bei, Ausländer sind gar nicht so viele. Oder wir haben quasi von der Arbeitsmigration profitiert. So. Der führt zu nichts sozusagen, weil er sich genau dieser dialogischen und reflexiven Auseinandersetzung mit den entscheidenden Fragen verweigert, auf das Terrain, wo die Lehrer sich sicher fühlen.
Pädagogen werden in ihrer Ausbildung kaum oder nur schlecht auf den Umgang mit Rechtsextremen vorbereitet. Erschwerend kommt hinzu, die rechte Szene wandelt sich. Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter sollten aber wissen, in welchem Gewand der moderne Rechtsextremismus auftritt, um ihn überhaupt erkennen zu können. In Viererreihen setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Auf beiden Seiten flankiert von Polizisten in Kampfmontur. Gegendemonstranten pfeifen. Frei, sozial und national ist in altdeutscher Schrift auf einem Transparent zu lesen. Jedes System ist schlagbar, Jugend zu uns, steht auf einem großen orangenen Banner. Dahinter demonstrieren Teenager mit schwarzen Schirmmützen, schwarzen Kapuzenjacken, schwarzen Sonnenbrillen, schwarzen Cargo-Pants. Autonome Nationalisten nennen sie sich.
Ich bin bei jeder dabei, Dresden, ob in Sachsen, ob in Frankfurt, ob in Hamburg, ob in Pestervölker in Jena, bei jeder Veranstaltung, die stattfindet in Deutschland.
Der 17-Jährige möchte seinen Namen nicht nennen. Fast jedes Wochenende ist er unterwegs, bei Aufmärschen und Demonstrationen, irgendwo in Deutschland. Es geht um die nationale Sache, wie er und seine Kumpels sagen.
Es geht um die NPD und die Zukunft der Jugend in Thüringen, für die Nationalen auf Deutsch gesagt.
Kinder, Zukunft, NPD lautet das Motto heute. Die jüngsten Teilnehmer sind um die 13 Jahre alt. Nur wenige der rund 350 Demonstranten sind älter als 30. Bomberjacken und Springerstiefel aber sucht man hier vergebens. Cargohosen und Basecaps bestimmen das Bild. Viele tragen Ohr- und Nasenringe, einige Lippen- und Zungenpiercing.
Das sind junge Leute, die in den 20ern sind, im Bundesvorstand der NPD angekommen, die gleichzeitig dafür stehen, dass sie vorher einen Markt beackert haben, einen Musikmarkt, einen ganz konkret auch Versandhandelsmarkt, der die Zielgruppe Jugendlicher komplett auf dem Schirm hatte. Vom Angebot bedeutet das, dass es fast keine jugendkulturellen Stilmittel gibt, die nicht inzwischen auch im Angebot der Rechtsextremen sind. Das reicht von Musik über Bekleidung, über eine Erlebniswelt aus Spaß, Freizeit, Konzerten und.
Sagt Reinhard Koch, Leiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt in Braunschweig. Seit gut 15 Jahren beobachten Koch und seine Kollegen den Wandel der rechtsextremen Szene. Und die nimmt immer stärker Jugendliche ins Visier. Themen besetzen, Hilfen anbieten und dabei offensiv in die Öffentlichkeit gehen. Mit sogenannten Weltnetzseiten, wie die Szene ihre Homepages nennt, aber auch mit Schülerzeitungen oder CDs.
Antikapitalismus ist ein Stichwort, was sehr häufig auftaucht und auch als Strategie gesehen werden muss. Es geht tatsächlich um Themenfelder, die bis weit in die Mitte der Gesellschaft reichen. Hartz IV, Kindergeld, Gesundheitswesen, wir haben auch Heimatschutz, Umweltschutz dabei. Wir haben Förderung von Kindern, Bildungssystem, Rentensicherung. Es gibt fast kein Themenfeld, was nicht inzwischen auch durch Rechtsextreme propagandistisch besetzt ist.
Ich hatte Schulklassen dort, bin mit denen durch die Ausstellung gegangen und wir haben danach ein bisschen diskutiert. Und da bin ich oft mit so Stammtischparolen konfrontiert worden, wie Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die pöbeln nur rum, die treten in Gruppen auf und prügeln, die liegen dem Staat auf der Tasche. Und wenn man das so von der breiten Masse bekommt, also von 20 Schülern auf einmal, dann fand ich es einfach schwierig, da angemessen zu reagieren und mit einem guten Gefühl auch rauszugehen.
Sagt Birgit, Sozialpädagogin aus Frankfurt-Oder. Solche oder ähnliche Erfahrungen hat jede der 7 Pädagoginnen gemacht, die hierher gekommen sind zum sogenannten Argumentationsworkshop gegen rechte Parolen. Im ersten Teil geht es um rechtsextreme Musik, Symbolik und Lifestyle. Dann werden unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten diskutiert. Wann ist es sinnvoll zu argumentieren? Wann sind Grenzen erreicht? Wie kann ich diese setzen? Nach der Mittagspause soll das Ganze in Rollenspielen eingeübt werden. Sabine, Lehrerin an einem Oberstufenzentrum, macht den Anfang mit einer typischen Situation aus ihrem Alltag. Zu Beginn jedes Schuljahres muss sie die Hausordnung verkünden. Die Kursteilnehmerinnen schlüpfen in die Rolle der Schüler. Sabine stellt sich vor die Tafel, verschränkt die Arme vor dem Oberkörper.
In Punkt 5 steht drin, dass an dieser Schule eine Kleiderordnung herrscht. Und zu dieser Kleiderordnung zählen also alle Kleidungsstücke, die dürfen also an dieser Schule nicht getragen werden, die Symbole haben, die in die rechtsradikale Szene einzuordnen sind.
Sabine sucht nach Worten, verhaspelt sich, wirkt extrem unsicher. Die Schüler maulen und protestieren.
Wieso läuft die? Naja, aber ich kann die Sachen ja kaufen, ich kann die tragen, kann die überall tragen. Ich sehe jetzt nicht ein, dass ich hier zur Schule mir extra Klamotten kaufen muss.
Wir sind doch hier in einem freien Land.
Aber ich habe nur eine Jacke von Alpha. Soll ich mir jetzt eine neue Jacke kaufen? Die war doch total teuer.
Sabine versucht zu erklären, kapituliert dann vor der Flut der Argumente und beendet das Rollenspiel. Ich bin eine Argumentationsniete, sagt sie selbstkritisch. Dabei würde sie gerne etwas Gehaltvolles äußern, die richtigen Argumente bringen und sich nicht immer nur auf die Hausordnung berufen. Bettina Pinzel, eine der beiden Kursleiterinnen, gibt zu bedenken.
Wäre es denn überhaupt gut, jetzt mit der ganzen Klasse eine Diskussion anzufangen, warum er Constable trägt und sie Lonsdale und der dritte Torstein?
Sabine schüttelt den Kopf. Nein, das will sie nicht. Eva Prausner, die zweite Kursleiterin, hilft weiter.
Sagt, du willst nicht argumentieren? Okay, auch richtig so. Aber es muss eine Begründung dafür geben, warum du jetzt nicht argumentieren willst, aber warum du auch rechtsextreme Klamotten schwierig findest im Kontext. Das muss zumindest in der Kürze der Kommunikation rüberkommen.
Sabine überlegt kurz, erinnert sich an die Zeit vor der Hausordnung, als viele Schüler nicht deutscher Herkunft mit einem mulmigen Gefühl zur Schule kamen, weil sich der rechtsextreme Kleidungsstil breit machte.
Jetzt rannten da, also weiß ich, wie viel Prozent Schüler in diesen Klamotten rum, hat uns dazu veranlasst zu sagen, wir müssen eindeutig ein Signal setzen, wir müssen eindeutig einen Stopp setzen, wir müssen eindeutig sagen, das an unserer Schule nicht, Punkt.
Die anderen nicken. Das ist Sabines Argument. Das soll sie herüberbringen. Zweiter Versuch. Am Ende des Nachmittages, nach diversen Rollenspielen, sind sich alle Kursteilnehmerinnen einig.
Also ich glaube, wenn mir das jetzt nochmal passieren würde, wäre ich da doch gelassener und vor allen Dingen sehe ich doch verschiedene Alternativen. Ich habe doch verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Und ich finde es schon auch wichtig, mal zu lernen, dass ich eben so eine Emotion auch mal zeigen darf.
Und nicht immer die coole Lehrerin mit Patentrezept geben muss, wie Marion formuliert. Auch ihre Kollegin fühlt sich sicherer. Sie weiß, mit bloßen Argumenten wird sie die Einstellung ihrer Schüler zwar nicht ändern, aber...
Dass ich nicht unbedingt jedes Mal, wenn sowas kommt, drauf anspringen muss. Die sagen, Moment mal, hier, wir sind jetzt im Fachunterricht, das können wir gerne oder mit mir auch in Sozialkunde besprechen, aber jetzt nicht hier.
Sondern zu einem von ihr bestimmten späteren Zeitpunkt und dann vielleicht mit Hilfe eines Experten. Sich Hilfe von außen zu holen in der Auseinandersetzung mit rechtslastigen Jugendlichen, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, sagt Albert Scheer von der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Also ich würde den Lehrern zuallererst mal empfehlen, sich sowohl inhaltlich wie auch methodisch, didaktisch spezifisch zu qualifizieren für das Thema, weil die Frage, was kann ich tun, immer nur beantwortbar ist, wenn man sich klar macht, was sind eigentlich meine Fähigkeiten im Umgang damit. Und ich würde Lehrern unbedingt raten, sich mit einschlägigen Initiativen im Bereich der außerschulischen Bildung oder auch der antirassistischen Aktivitäten in Verbindung zu setzen, um sich überhaupt mal ihren Horizont zu erweitern im Hinblick auf die Frage, wo liegen Ansatzpunkte.
Konzepte, die zum Beispiel als Belehrung Unwissender bzw. als Überwindung falscher Einstellungen daherkommen, laufen ins Leere, sagt Scher. Gleichwohl ist es keineswegs überflüssig, fit in den Themen Nationalstaat, Globalisierung, Einwanderung, Flucht und Asyl zu sein.
Das Problem liegt ja nicht auf der Ebene der Zahlen und Fakten. Das Problem liegt auf der Ebene, wie begreife ich meine eigenen Zugehörigkeiten, Welchen Stellenwert hat es für mich, Deutsche, Deutscher zu sein? Welche Idee von Gesellschaft habe ich? Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Das heißt, der primäre Ansatzpunkt ist die Frage, wie begreifen Menschen ihre Zugehörigkeiten? Mit welchen Abgrenzungen operieren sie? Und mit welchen Vorstellungen von Höher- und Niederwertigkeit operieren sie?
Für eine erfolgreiche pädagogische Arbeit ist es erforderlich, sich auf eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen Sichtweisen der Jugendlichen einzulassen, statt zu moralisieren.
Auch rechtsextreme Jugendliche handeln ja im Bewusstsein, moralisch gute Überzeugungen zu vertreten. Das heißt, die Überzeugung, ich stehe ein für die Interessen meiner Familie, meines Dorfs, meines Landkreises, meiner Nation, die sehen sich selbst ja nicht als amoralische Wesen. Wenn man sie nun sofort konfrontiert mit dem Vorwurf, deine Haltung ist amoralisch, drängt man sie in eine Ecke, in die sie sich nicht drängen lassen wollen. Das heißt, man erzeugt eine Gegenreaktion.
Eine Abwehrhaltung. Dass es auch anders geht, zeigen vor allem Konzepte, bei denen schulische und außerschulische Bildung kooperieren. Demokratie ist Pop, Jugendbildung für Respekt und Courage ist ein Beispiel dafür. Ein Bildungskonzept, das sich an alle Jugendlichen wendet, egal ob Gymnasiasten oder Hauptschüler, ob rechts oder links.
Und dann gibt es eine Übung, die ich immer mache. Ich lasse die, also nach der Vorstellung, wer ich dann bin, lasse ich die Schüler auf ihre Tische und Stühle steigen,
erklärt der Bremer Cornelius Pelz, der seit Jahren im Bereich Rechtsextremismus und Jugendliche arbeitet und daraus Demokratie ist Pop entwickelt hat.
Das sorgt dann ab und zu für Irritationen und Gelächter und bitte sie einfach mal zu beschreiben, was sich denn jetzt verändert hat. Ja, und dann sagen sie, na, irgendwie so ein bisschen sieht alles anders aus. Und dann sind das so banale Geschichten, dass sie sagen, na, wir können zum Beispiel sehen, dass ihnen oben die Haare ausgehen. Dann sage ich, aha. Ihr habt jetzt was Neues an mir entdeckt. Die Perspektive ändert sich halt.
Und genau darauf komme es an, erklärt Pelz den Jugendlichen. Auf einen Perspektivwechsel, zumindest für die Zeit, die er mit den Schülern verbringt. Die Reaktion? Erleichterung, vor allem bei denen, deren Kleidung eine rechte Einstellung signalisiert.
Da geht so eine Anspannung raus, viele denken, jetzt muss ich gleich Kontra geben, und die sagen erstmal, ich habe ja das Heft des Handelns in der Hand. Und das ist, so banal das klingen mag, das ist der Einstieg.
Der Einstieg in einen eher handlungsorientierten, denn wortlastigen Workshop. Pelz zeigt Bilder. Zwei Männer, die sich küssen, ein Mann im Rollstuhl, Menschen mit NPD-Fahne, Frauen mit Kopftüchern. Die Frage ist, wer ist Teil der rechten Szene und wer nicht? Und wie erfolgt die Ablehnung?
Dann kommt ziemlich schnell das Thema Gewalt. So, und wenn man das mal etwas auf so eine Metaebene hebt, haben die Jugendlichen sich eine Definition geschaffen, die ganz eng an der Definition von Wilhelm Heidmeier liegt, nämlich, dass Rechtsextremismus an Zusammenwirken von Ideologien der Ungleichwertigkeit und Gewaltakzeptanz liegt. Wenn ich denen das so an die Tafel schreiben würde, würden sie wahrscheinlich sagen, schön und gut, aber sagt uns nichts.
Denkanstöße geben, nicht belehren, das ist das Ziel von Cornelius Pelz. Die Jugendlichen ernst nehmen, auf ihre Sichtweise eingehen. Pelz berichtet von einer Hauptschulklasse, in der es hieß, wenn die Ausländer raus sind, haben wir keine Probleme mehr.
Dann habe ich gesagt, naja gut, ihr habt jetzt mitbekommen, auch über Filmausschnitte, dass die NPD und auch die extreme Rechte sagt, sie wollen auch Eliten und so weiter. So, jetzt könnte man ja sagen, wenn die Ausländer raus sind, irgendwann vielleicht die Behinderten, ihr habt es ja gehört, die wollen keine sogenannten missgestalteten Krüppel, O-Ton der NPD, dann könnten die ja auch vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, wozu brauchen wir eigentlich Hauptschüler? Das ist doch eigentlich auch nur Ballast.
Cornelius Pelz wiegt den Kopf. Natürlich, sagt er, müsse man vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Aber er möchte den Jugendlichen klarmachen.
Entscheidend ist, heute ist man vielleicht auch noch auf der sicheren Seite, aber da es ja beliebig ist, wird es morgen so definiert, dass plötzlich andere Gruppen noch mit reinrutschen. Da gucke ich auch noch, das so ein bisschen noch stärker über Erfahrungen auch noch rüberzubringen. Meistens sickert das aber durch. Das heißt, am Ende kommen sie eigentlich dahin, dass sie sagen, natürlich schmeißen wir nicht sämtliche Verhaltensweisen über Bord. Aber es ist schon so, dass sie, ich nenne das mal, dass Selbstverständlichkeiten, die vorher da waren, dass die so ein bisschen ins Wanken geraten sind. Und wenn das gelungen ist, ist das schon für mich eine ganze Menge. Wenn das natürlich im Optimalfall dann weiter aufgegriffen wird in der Schule.
Ein Gewerbegebiet im sächsischen Riesa. Zwischen Metall- und Treppenbaufirmen steht ein unauffälliger weißer Flachbau. Das Verlagsgebäude der rechtsextremen Deutschen Stimme. Ein kleiner Junge rollt auf einem quietschenden Dreirad Richtung Innenhof. Hinten im Hof des Verlags ist ein Bierzelt aufgebaut. Junge Männer und Frauen stimmen sich ein auf einen nationalen Liederabend mit der Szene bekannten Balladensängerin Annette. Party und Politik. Die NPD versucht hier in Riesa beides zusammenzubringen. Über einschlägige Musik ist auch das NPD-Kreistagsmitglied Jan Szabo zur Szene gestoßen und versucht nun seinerseits, Jugendliche für das rechtsextreme Gedankengut zu gewinnen. Jugendarbeit. Für Szabo ist das vor allem Lebenshilfe.
Was auf jeden Fall bei uns in der Region ein Ansatzpunkt ist, wo wir jetzt auch im Aufbau sind, ist natürlich Schülerhilfe, Bewerbungshilfe. Also auch wirklich unabhängig von der Partei, sondern wirklich einen Start ins Leben zu kriegen.
Individuelle Hilfe von rechts außen. Gleichzeitig organisieren Szabo und seine Kollegen Freizeitaktivitäten. Fußballturniere, Ferienlager und Sonnenwendfeiern gehören mittlerweile zum Standardprogramm der NPD. Wir versuchen, den Jugendlichen eine Heimat zu geben, sagt der 28-Jährige mit strengem Seitenscheitel, modischem Ziegenbärtchen und der kleinen Rune auf dunkelblauer Thorsteinerjacke.
Es gibt immer weniger Jugendclubs, beziehungsweise die Jugendclubs, die es gibt, verbieten nationalen Jugendlichen dann den Zutritt, weil sie eben die falsche Jackenmarke tragen oder die falsche Frisur. Die dürfen nicht in den Jugendclubs, das heißt, niemand kümmert sich um diese, also die Sozialarbeiter lassen sie fallen. Und um das zu vermeiden, versuchen wir solchen Leuten natürlich Heimat zu geben.
Offenbar mit Erfolg. 16% der 18- bis 25-Jährigen stimmten bei der letzten sächsischen Landtagswahl 2004 für die NPD.
Jeder Jugendliche reagiert ja auf ganz andere Reize. Der eine findet es cool, wenn man tolle Klamotten anhat. Der andere findet es toll, wenn man Uniform trägt. Der nächste springt auf Musik an. Der andere lässt sich von überhaupt niemandem was sagen. Also jeder probiert es anders. Und es gibt halt Jugendliche, die durchaus mit nationalen Themen was anfangen können. Die sagen, ich finde das toll, dass ihr trotz eines enormen Gegenwindes steht. Dass ihr mit uns redet. Dass ihr uns eben nicht vorverurteilt. Dass ihr uns Zukunft geben wollt zumindest. Ob wir es können, wissen sie noch nicht.
Denn sonst kümmert sich kaum einer um diese Jugendlichen. Gerade auf dem Land hat die NPD freie Bahn, weil niemand die Gefahr sieht oder sehen will. Allerdings, es geht auch anders. Das zeigt ein Beispiel aus der Hansestadt Bremen.
Wir sind als Streetworker eben im öffentlichen Raum unterwegs, gehen in Parkanlagen, an Bushaltestellen, teilweise in Einkaufszentren, kriegen mitunter Hinweise, wo eventuell rechtsorientiertes Klientel sich trifft und äußert oder auch auffällt. Ja, sind gemischtgeschlechtlich in Zweierteams dann auf der Straße unterwegs, versuchen Kontakt zu den Klicken zu bekommen.
Sagt Dennis Rosenbaum vom Bremer Verein zur Förderung der akzeptierenden Jugendarbeit, kurz FAJA. Der Verein wurde vor 16 Jahren gegründet, um neue Konzepte, vor allem auch für die Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen, zu entwickeln. Drei Klicken betreuen Rosenbaum und seine Kollegen zurzeit. Je Clique zwischen 4 und 15 rechtsorientierte Jugendliche. Sie haben ausländerfeindliche Einstellungen, sind aber politisch nicht organisiert.
Also unter dem Stichwort akzeptierende Jugendarbeit wird vieles vermutet. Tatsächlich ist es aber so, dass wir sehr eindeutige Grenzen auch haben. Die ideologische Festigung bestimmter Personen, mit denen wir zu tun haben, ist das eine, ein Ausschlusskriterium, wo sie nicht mehr pädagogisch erreichbar sind, wo wir selber das Gefühl haben, dass wir missbraucht werden für bestimmte Zwecke, unsere eigene Position aber gar nicht gehört werden will.
Feste Regeln, die eine Arbeit mit den Jugendlichen erst möglich machen. Gab es doch in der Vergangenheit Fälle, wo in Jugendzentren unter den Augen der Erzieher rechte Szeneräume entstanden. Dennis Rosenbaum ist Sozialpädagoge, hat unter anderem für die Jugendgerichtshilfe gearbeitet. Die oft beobachtete Hilflosigkeit im Umgang mit dem Rechtsextremismus brachte ihn zu FAJA, sagt er, und auf die Straße zu den rechten Jugendlichen. Die versuchen ihn bei den ersten Treffen erst einmal zu provozieren.
Aber das Interessante, was daran bemerkbar ist, ist einfach, dass man mit einer humorvollen und ein bisschen charmanten Art an der Stelle durchaus am Gespräch bleiben kann, weil die Jugendlichen häufig gewohnt sind, für solche provokativen Sprüche dann einen überzukriegen, sanktioniert zu werden, ob nun im Elternhaus oder in der Schule.
Sich nicht provozieren lassen, den Kontakt halten, zuhören und diskutieren. Ein oft mühsames Unterfangen. Ein präventiver Ansatz, der Zeit braucht, aber Wirkung zeigt. Immer wieder erklärten sich die Jugendlichen bereit, im Rahmen einer begleitenden Untersuchung der Hochschule Esslingen Fragen zu beantworten. Professor Kurt Möller und sein Team versuchen zu ermitteln, ob die rechtsextreme Orientierung und die Gewaltakzeptanz durch die pädagogische Arbeit abnimmt.
Und wir stellen fest, dass dies in der Tat der Fall ist, nicht von heute auf morgen, sondern in einem Zeitraum von, dass wechselt von Jugendlichem zu Jugendlichen von 1,5 Jahren bis 3 Jahren. Und dies bedeutet auch nicht unbedingt, dass man nach 3 Jahren sagen kann, da werden jetzt aus rechten Mackern aufrechte Demokraten. Aber man kann zum Beispiel deutlich sehen, dass der Wille, in die NPD einzutreten, gebrochen worden ist, dass diese Jugendlichen auch selber sagen, wir treten deshalb nicht ein, weil die Streetworker uns da was klargemacht haben, dass das nicht gut für uns ist.
Ein Erfolg für das Projekt und für den Einsatz der FAJA-Mitarbeiter. In diesem Jahr wurde ihnen der Deutsche Kinder- und Jugendhilfepreis verliehen. Damit werden alle 2 Jahre innovative Modelle und Konzepte der Jugendarbeit ausgezeichnet. Mittlerweile gibt es zahlreiche gut funktionierende pädagogische Angebote und Konzepte gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, für Demokratie und Menschenrechte, findet Albert Scher von der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Leider werden sie viel zu selten praktisch umgesetzt.
Die Schwierigkeit liegt ganz woanders. Die Schwierigkeit liegt in den Schulen, im Mangel an Zeit in den Lehrplänen. Ne? Wenn man sagt, ne, hier muss ausgehend von den Erfahrungen der Jugendlichen thematisiert und gearbeitet werden, brauchen sie erstmal Zeit dafür. Die zweite Schwierigkeit liegt darin, dass das eine Thematisierung ist, die sie eigentlich nicht benoten können. Und die Schwierigkeit liegt drittens darin, dass Lehrer dafür überhaupt nicht qualifiziert sind, weil in der Lehrerbildung weder die sachliche Ebene des Themas vorkommt, noch die Fähigkeit eingeübt wird, mit Schülern dialogisch zu arbeiten.
Auch die außerschulische Bildung gegen rechts tut sich schwer. Ihr Problem, sie lebt im Wesentlichen von Modellprojektförderungen. Das heißt, die Förderung ist zeitlich begrenzt. Die Folge, immer wieder müssen gut funktionierende Projekte und Angebote ums finanzielle Überleben kämpfen. Eine kontinuierliche Arbeit ist kaum möglich. Dabei wäre genau das dringend nötig.
Das aber kann man mindestens seit 10 Jahren wissen, dass es ein Dauerproblem ist, dass sich immer wieder neue, jüngere Generationen rekrutieren für die rechtsextreme Szene. Und man folglich nicht sagen kann, wir sind immer wieder erneut in der Situation, erstaunt feststellen zu müssen, es gibt rechtsextreme Jugendliche. Und dann wie die Feuerwehr quasi nach der Vorsorge zu rufen, wenn es bereits brennt. Man hat inzwischen genug Zeit zu wissen, das ist ein Dauerproblem und es muss eine Perspektive geben von schulischer und außerschulischer Bildung, die eben mittelfristig denkt und sagt, wir müssen an die jetzigen Heranwachsenden ran, um den Aufbau, die Verfestigung, die Stabilisierung rechtsextremer Überzeugungen im Vorfeld anzugehen.
In SWR 2 Wissen hörten Sie Zwischen Verbot und Verständnis vom Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen. Eine Sendung von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.